Heute geht es um etwas, das viele in der Trauer immer wieder erleben, aber kaum jemand so richtig fundiert erklärt. Deswegen habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt. Wir kennen uns schon eine Weile, und zwar Traumatherapeutin Kathy Bonnet. Es geht darum, warum der Körper manchmal so wirkt, als wäre er im Alarmmodus. Wir erklären Begriffe wie Selbstregulation, was das wirklich bedeutet, Koregulation, Nervensystem und Trauerarbeit. Wie hängt das alles zusammen? Also, wenn du deinen Körper mehr verstehen willst, dein Nervensystem und uns zwei Kathis einfach zuhören magst und was lernen willst über deine Trauer, dann bleib jetzt dran, hör rein in diese Folge. Es wird super interessant, spannend, berührend. Alles gleichzeitig auf allen Ebenen. Viel Spaß dabei. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber.
Ja, hallo, liebe Kathi, Kathi zu Kathi. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, die liebe Kathy Bonnet.
Hallo,
ihr
Kathi.
Ihr habt gefragt, wie ich die aussprechen soll. Und ich freue mich so, wir kennen uns jetzt echt schon ewig. Also, wir haben ja vorhin noch kurz geredet, wie lang? Ich kann mich noch erinnern, 2018 oder so war das, glaube ich.
Ich glaube, 2020 bin ich auf Instagram gegangen. Also viel früher kann es, glaube ich, nicht sein. Aber wir kannten uns relativ früh. Und du warst in meinem allerersten Podcast, den ich mal hatte. Ne? Wie hieß der denn noch? Vom Glück und Leid des Helfens.
Ja, genau. Und ich habe aber mit der Corinna, glaube ich, geredet, oder?
War da in dem Podcast warst du noch mit mir. Warst du nachher noch mal in meinem anderen Podcast? Das weiß ich gar nicht mehr.
Krass. Also, Leute, wir kennen uns schon länger, etwas länger und verfolgen uns so immer wieder gegenseitig. Und jetzt habe ich gesagt, so, jetzt ist Zeit, ich muss mit der Kathi sprechen. Weil das Witzige ist ja eben, also nicht nur, dass ich die auf Instagram nicht ständig sehe oder so, sondern ich arbeite ja mit Trauernden und in meine Programme sind halt viele Trauernde mit dabei, die dann immer wieder von dir natürlich erzählen. Sagen, ja, und ich mache zum Einschlafen immer erst eine Seelensportübung und dann mache ich noch eine SOS-Übung von der Kathi. Ja, und jetzt vielleicht für alle da draußen, die sagen, wie jetzt? Wer ist denn überhaupt diese Kathi, mit der da jetzt die Kathi spricht? Also vielleicht magst du dir erstmal vorstellen, wer bist du, wo lebst du, was machst du so, damit die Leute ein bisschen näher kennenlernen können.
Ja, genau. Ich bin Kathi Bonnet und ich bin Traumatherapeutin, habe eine eigene Praxis, ziehe gerade mit der Praxis von Berlin auf den Mauerstreifen zwischen Berlin und Potsdam und bin auch privat von Berlin auf diesen Mauerstreifen gezogen, mehr in die Natur raus, in den Wald hinein mit Fuchs und Wildschweinen und Waschbären als Gartenmitbewohner sozusagen. Und gebe online ganz viele Kurse, habe Mitgliederbereich. Es geht ganz viel um Selbstregulation, Koregulation, Stressregulation und bin auch Autorin.
Genau. Und wir werden natürlich noch über das Ganze sprechen. Aber deine Geschichte geht ja selber weit zurück in deine Kindheit, weil du gerade gesagt hast, Traumatherapeutin. Du hast ja selber auch nicht so eine leichte Kindheit gehabt und erlebt.
Das ist
und
nett
ich glaube, ja, ich versuche gerade die richtigen Worte nachzufinden.
Man kann schon sagen, ich hatte eine beschissene Kindheit.
Ja, okay. Machen wir es kurz und richtig. Ja, genau. Und du hast sinngemäß selber gesagt, ich glaube, auf deiner Website steht das, mit 9 warst du praktisch erwachsen oder hast erwachsen sein müssen.
War ich Mutter, ja.
Ja. Magst du uns mal mitnehmen, was war alles beschissen? Also wo? Ja,
also das ist so ein Aspekt. Also es gibt ein paar Aspekte, die habe ich jetzt, die erzähle ich auch gar nicht so öffentlich. Aber das, was ich öffentlich erzähle, ist, dass also ich bin in einer Familie aufgewachsen mit vielen Pflegekindern und Adoptivkindern. Ich war die älteste leibliche Tochter und meine Mutter war regelmäßig krank. Sie war also chronisch krank im Grunde und war regelmäßig im Krankenhaus. Sie war teilweise 3 Monate im Jahr, war die Krankenhaus-Reha oder wie auch immer. Und ich war als Älteste, in Anführungszeichen, gesunde zu Hause und ja, habe mich um die anderen Kinder gekümmert. Also die hatten Pflegekinder und Adoptivkinder, die haben alle großes Traumapotenzial, was sie irgendwie mitbringen. Einige von denen waren sicherlich auch traumatisiert. Einige hatten körperliche oder geistige Behinderungen. Und ich war dafür verantwortlich. Und als ich 9 war, wurde ich zum Beispiel eine Woche aus der Schule rausgenommen, um mich um meine einjährige Schwester und meinen 2 Jahre jüngeren Bruder und meinen großen Pflegebruder, der war zwar älter als ich, aber eben auch mit geistiger Behinderung. Und ich war dafür verantwortlich, dass der Laden halt läuft. Also mein Vater war Lehrer und wenn der nach Hause kam mittags, musste das Essen dann auf dem Tisch stehen. Und wer weiß, wie das mit einem kleinen einjährigen Kind irgendwie ist. Und ich war 9. Ich war einfach 9. Und ja, das
Wie
hat mich
viele
schon irgendwie geprägt.
Kinder, weil du gerade gesagt hast, mehrere Geschwister, wie viele Kinder waren das dann so? War das immer die gleiche Anzahl oder wechselt das dann oder wie
Wir
schaut
waren
das
so eine
aus?
Stammcrew von 4 und drumherum gab es aber, also mal, manche Pflegekinder waren kürzer, manche waren länger da. Dann gab es immer noch Kinder aus der Schule meines Vaters, die bei uns angedockt waren durch den Musikunterricht, den er gegeben hat. Also wir sind manchmal mit echt vielen Kindern, 6, manchmal 8 Kindern, glaube ich, in Urlaub gefahren.
Krass.
Genau.
Und anderweitige Unterstützung oder so hat es da damals hat es einfach nicht gegeben, weil du ja gesagt hast, der Mama war ja auch krank und dass da jemand Erwachsener kommt und übernimmt oder hilft, war das nie Thema?
Kann ich so genau nicht sagen. Die ganzen Diskussionen darum habe ich natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Aber das war halt irgendwie meine Rolle. Und das war auch die Rolle, also ich konnte früh Verantwortung übernehmen. Ich war immer die Vernünftige. Ich habe keine Schwierigkeiten gemacht. Ich war schön angepasst. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist ein sehr cholerischer Mensch. Und es war absolut nicht angebracht, dort einfach nicht zu funktionieren, zum Beispiel, ne? Oder nicht, es war nicht sicher, Widerworte zu geben oder eigene Bedürfnisse zu haben. Genau. Und von daher war das auch so die Rolle, die ich gefunden habe, wo ich am wenigsten Ärger bekommen habe, wo es am wenigsten Gewalt auch zu Hause gab und ich irgendwie so eine Art von, in Anführungszeichen, Liebe bekommen habe, wenn ich diese Rolle gut gespielt habe oder gut ausgefüllt habe.
Und du hast schon weiter geschrieben, daraus hat sich ja auch so diese, wie hast du es genannt, People-Pleasing-Kathi entwickelt. Wie schaut das aus, so People-Pleasing-Kathi versus Kathi-Kathi, also die echte Kathi, die nicht People-Pleasing macht? Woran erkennt man da den Unterschied im Alltag zum Beispiel?
Ja, das ist total spannend, also weil ich die auch immer noch kennenlerne, ne? Also ich bin jetzt 47 und entdecke immer noch Momente, in denen ich mich versuche, jemandem anzupassen und es jemandem recht zu machen. Also natürlich macht man das auch manchmal so, aber an Stellen, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Also zum Beispiel habe ich ja Nervenstark verbunden das Buch geschrieben und dieses Kapitel über den Unterwerfungsimpuls und People-Pleasing, das war quasi mein Bewerbungskapitel bei den Verlagen. Und während ich das geschrieben habe, war ich in einer Situation, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich absolut im People-Pleasing, im Unterwerfungsimpuls war. Und ich habe es in dem Augenblick gar nicht gemerkt. Und habe ja zu Dingen gesagt, wo später mein Körper mir gezeigt hat, oh, der ist mit irgendwas unzufrieden, irgendwas stimmt da gar nicht. Und ich bin immer unzufriedener geworden und habe irgendwie mich beschwert und gemeckert. Und wo ich dachte, ey, darum geht's, also um diese Kleinigkeiten geht es doch irgendwie gar nicht. So, jetzt horch mal in dich rein. Und dann habe ich erst gemerkt, wo es eigentlich herkommt. Also, ne, ich nehme immer noch regelmäßig Therapiestunden und das kam dann da eben auf, dass im Grunde mein Körper sagt, hey Kathi, du hast dazu was Ja gesagt, wo du aber eigentlich ein Nein für hast. Und das war total interessant. Also während ich darüber geschrieben habe, bin ich selber da reingetappt, sozusagen. Und das macht es wieder so deutlich, dass es gar nicht so leicht ist, erstens diese alten Muster aufzulösen und zweitens, dass es total menschlich ist. Und was da für mich am wichtigsten irgendwie war, auch im Umgang mit mir selbst, also da liebevoll mit mir zu bleiben und zu merken, oh wow, ja, das war damals echt dein Schutz, das hat dir den Arsch gerettet. Ja, diese Fähigkeit zu entwickeln, deine eigenen Bedürfnisse so hinten anzustellen, dass du sie gar nicht mehr selbst wahrnimmst, dass du sogar ein Ja fühlst und denkst, ey, das mache ich hier gerade völlig freiwillig, weil ich sonst eigentlich daran kaputt gegangen wäre. Ja, das ist so ein, das ist ja ein Schutzmechanismus, ein Überlebensimpuls. Also, was natürlich, na, jetzt als 47-Jährige brauche ich das an vielen Stellen eigentlich nicht mehr, weil die Situation nicht mehr so ist. Ja, ich bin nicht mehr unter den Fittichen meines Vaters. Der kann mir nichts mehr. So, also, ich bin unabhängig von dem. Ich überlebe ohne meine Eltern. Und ich brauche diese Angst von damals gar nicht mehr zu haben. Und trotzdem steckt es so tief drin. Und dann schimpft man ja manchmal so da drauf. Und oh, dieser Scheißimpuls, warum habe ich jetzt schon wieder Ja gesagt, obwohl ich Nein meine und so. Und man schimpft so über die eigenen Verhaltensweisen da manchmal. Und an den Stellen dann aber irgendwie auch diese Sicht darauf zu entwickeln, boah, das war eigentlich ein ganz kluger Move damals. Und jetzt ist es okay, weiterzuziehen. Ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, diese Muster, die sich da so verinnerlicht haben, schon fast und automatisiert dann ablaufen, ohne dass man es vielleicht merkt. Glaubst du, dass es möglich ist, dass man so ein Muster wirklich vollkommen ablegt und ist das auch das Ziel? Oder geht es mehr darum, es eben irgendwann zu erkennen, manchmal früher als später und so? Was denkst du darüber?
Also ich glaube schon, dass man das komplett ablegen kann, wenn man sich da gut drum kümmert. Also es wird nicht einfach so geschehen, ne? Also
Ja,
wenn man
die
kein
Zeit.
Bewusstsein, wenn man kein Bewusstsein dafür entwickelt, also das ist immer der erste Schritt. Also erstmal zu wissen, ah, diesen Mechanismus gibt es und der trifft auch auf mich zu. Das ist oft schon so ein Gefühl von, oh krass, da haut mir jemand ein Brett vom Kopf weg. Jetzt sehe ich erstmal, was ich da die ganze Zeit gemacht habe und wo eine Unzufriedenheit herkommt oder wo auch eine Erschöpfung herkommt, ja, dann ist es ja total erschöpfend, die ganze Zeit so über seine Grenzen zu gehen und seine Bedürfnisse nicht zu nähren. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Und dann kann man, also ich habe ja gute Erfahrungen mit Therapie. Ich nehme dann einfach Therapiestunden und behandle dann dieses Thema und gucke mir das an, an welchen Stellen hakt es da und was steckt da eigentlich irgendwie hinter. Und ich würde sagen, also es geht immer in Schichten. Also ne, das, was mir da während des Schreibens dann geschehen ist, das würde ich sagen, war schon eine tiefe Schicht. Ja, ich habe viele weitere Schichten vorher irgendwie abgetragen und in vielen Alltagsdingen geschieht mir das auch nicht mehr. Ja, also dass ich meine, wie viele Menschen kenne ich, die ein Leben leben, was man so lebt, weil die Gesellschaft das von einem irgendwie erwartet. Und ich glaube, da bin ich total fern von, ja. Also ich habe mich ziemlich gelöst von gesellschaftlichen oder Ansprüchen oder was man so machen sollte.
Also diese Erwartungen, gell? So und so soll es ablaufen.
Genau. Und da habe ich schon einen großen, ich glaube, da lebe ich sehr viel meins, also viel meine Bedürfnisse mittlerweile. Und das war auch ein Weg dahin, meine Bedürfnisse da auf diesem Weg erstmal zu entdecken. Und manchmal fängt das aber ja bei ganz kleinen Dingen an, ne? Mag ich Brokkoli oder mag ich nicht Brokkoli?
Voll.
Oder was bestelle ich in einem Restaurant? Bestelle ich das, was du bestellst, damit ich sicher gehen kann, dass du mich magst? Denn ich bin ja auf der sicheren Seite. Wenn ich das bestelle, was du bestellst, wirst du das ja irgendwie mögen.
Stimmt.
Oder fühle ich mich sicher genug, was anderes zu bestellen? Und zwar etwas, was ich auf jeden Fall mag. Ja,
Ja,
damit
krass, gell?
fängt es ja manchmal schon an.
Etwas, was eigentlich so einfach scheint, kann schon schwierig sein für manche oder etwas dahinter
Absolut,
stecken.
absolut.
Ja. Und du bist dann aber ja Mathematikerin erstmal gewesen oder worden, hast das studiert. Also was ganz anderes so. Und wie war dann dieser Weg hin zur Traumatherapeutin? Erzähl das mal.
Ja, das war, also die Mathematik erstmal vielleicht vorweg, war etwas, das hat mir Struktur gegeben. Also die Mathematik hat mir Struktur gegeben, die ich sonst im Leben nicht hatte. Also eine Struktur insofern, also ich habe die Welt da draußen nicht verstanden. Mir wurden Dinge gesagt und es wurde anders gehandelt. Oder die Dinge haben sich anders angefühlt, als mir gesagt wurde, dass sie sich anfühlen sollten. Und hä? Also da waren so oft so Irritationen, die ich jetzt im Nachhinein so benennen kann. Und die Mathematik, also auch auf dem Niveau, wo es dann halt Grundschule und Gymnasiumsniveau dann noch irgendwie war, das macht ja alles total Sinn. Das sind ganz klare Strukturen. Ich konnte das immer gut. Ich hatte, ne, diese kognitiven Fähigkeiten, mich da auch schnell einzudenken, diese Strukturen zu erkennen, und habe da wirklich eine Sicherheit, eine Orientierung für mich gefunden. Und das war total wichtig für mich. Und dann habe ich das eben auch studiert und bin dann über ein Jahr im Ausland, dann nach Berlin gekommen und habe dort erstmal eine Computerschule eröffnet, habe Menschen zu Hause und und den Unternehmen ihren Computer beigebracht. Also auch schon
Kann man
so.
sich gar nicht vorstellen, dass du das machst. Das ist voll lustig.
Also was sehr Individuelles auch. Also ich habe bei den Menschen teilweise im Schlafzimmer gesessen und ihnen ihren Rechner erklärt. Ne? Das war, also, und mir hat dieser 1-zu-1-Kontakt total gut gefallen. Und ja, es war eine schöne Arbeit, die mochte ich sehr. Und ich habe immer schon gerne Menschen was erklärt. Also ich habe seit der 7. Klasse Mathe-Nachhilfe gegeben, weil ich immer einfach richtig gut in Mathe war und ich konnte einfach immer gut erklären. Also diese komplexen, komplizierten Sachen konnte ich so erklären, dass alle Menschen die eigentlich verstehen konnten. Also ich hatte einige NachhilfeschülerInnen, die von 5 auf 1 gewandert
Cool.
sind. Genau. Und ja, dann hatte ich eben dieses Unternehmen. Dann bin ich schwanger geworden, dann kam Kind 2, dann habe ich ein zweites Unternehmen gegründet, das Mamas Raum für Bildung und Kunst hieß es damals. Und es war bei uns in der neuen Wohnung, die war relativ groß, dann gab es einen Raum, einen Seminarraum, es gab ein Büro und unser Wohnzimmer konnten wir so abtrennen, dass es dort eine Kinderbetreuungsecke gab. Da gab es also Kurse für Eltern mit Kinderbetreuung. Die habe ich nicht alle gegeben, also ich habe so einen Computerkurs gegeben und andere haben halt, es gab alles Mögliche von Gesangsunterricht über Zeichenkurs, Nähkurse, Zumba, Gesangs- also alles Mögliche gab es dort, aber eben alles mit Kinderbetreuung. Das war auch total schön. Ich war mit dem zweiten Kind schwanger in der Zeit, habe einen Kinderladen gegründet, wo das erste Kind dann schon hingegangen ist, war dort im Vorstand und ja, dann war das zweite Kind da und es hat kein halbes Jahr gedauert. Da bin ich einfach in Burnout geraten. Oh Wunder, oh Wunder.
Ich habe
Mit
mir gedacht.
zwei Unternehmen, zwei Kindern und einem
Ja.
Vorstandsjob im Kinderladen, der damals auch eher so ein Vollzeitjob war in der Gründungsphase. Und bin dann in eine Therapie gegangen. Und ich bin glücklicherweise zu einer Gestalttherapeutin gekommen. Ich hatte vorher schon kognitiv orientierte Therapien gemacht und angefangen. Und dann hatte ich diese erste Gestaltsitzung. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben gesehen gefühlt. Also so richtig verstanden gefühlt. Etwas, was ich in anderen Therapien noch nie in der Form erlebt hatte. Also das war wirklich, also ich weiß noch heute, was wir für eine Übung da gemacht
Krass.
haben. Ich habe heute noch, und das war 2008.
Wahnsinn.
Ja, 2008, im Januar, glaube ich, war diese erste Sitzung. Und das hat mein Leben total verändert. Also, ne, Baby unterm Arm, der lag im Raum und hat geschlafen. Und ich war dann relativ schnell alleinerziehend. Genau. Und das war so der Start. Und dann bin ich dort in die Ausbildung gegangen. Ich bin dann, habe auch erstmal aufgehört, alles Mögliche da zu arbeiten, weil ich mich erstmal dann um mich kümmern musste. Es ging einfach auch nichts mehr. Und habe dann angefangen, ja, auch so meine Kindheit dort aufzuräumen und bin dann dort in die Gestaltausbildung gegangen, aber eigentlich nur, damit ich eine höhere Intensität an Eigenarbeit, also an Therapie für mich irgendwie hatte und ein Eingebundensein. Und hatte, also ich hatte ja einen Beruf quasi, ne? Also genau. Und so war ich dann irgendwann Gestalttherapeutin und bin dann musste ich dann auch wieder arbeiten gehen. Also ich musste einfach Geld verdienen und dann habe ich den Fuß in die Unis und Hochschulen bekommen, habe dort als Mathe- und Informatikdozentin an Unis unterrichtet und habe aber eben weiterhin die Gestaltausbildung gemacht. Die hat 4 Jahre gedauert und dann war es irgendwie wie so eine logische Konsequenz, dass ich danach noch eine Traumafortbildung dran mache, Somatic Experiencing. Meine Gestaltausbilderin, die war selber SElerin. Und es floss auch ganz viel natürlich in die Ausbildung dort mit rein. Und meine eigenen Therapiestunden waren auch sehr Nervensystem und Körper geprägt. Und dann war das irgendwie wie so eine logische Konsequenz, weil dann einfach auch nochmal so eigene Sachen nochmal mehr aufgebrochen sind. Also ich habe richtig Kindheitstraumata aufgeräumt, eins nach dem anderen. Und da war ja diese Parentisierung war wirklich nur ein kleiner Teil. Also man kann durchaus sagen, dass ich da komplex traumatisiert aus meiner Kindheit herausgegangen bin. Und es tat total gut, das aufzuräumen. Und dann habe ich währenddessen auch irgendwie meine Heilpraktikerinnenprüfung gemacht. Und ja, dann war ich irgendwie fertig damit. Und
Wann war das? Was für Zeit war das dann? Wo dann so?
warte mal, 2012 habe ich, glaube ich, mit SE angefangen und 2013 hatte ich, glaube ich, die, oder 2014 hatte ich die HP-Psych-Prüfung. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hatte ich dann auch meine Praxis, 2014, also jetzt das 12. Jahr.
Krass.
Und dann habe ich, ja, da irgendwie auch echt Gefallen dran gefunden gehabt. Und dann hatte ich die ersten Klienten und das ging eigentlich auch total schnell, dass ich das, ne, ich hatte ja, war alleinerziehend mit den Kindern, die waren sehr viel Zeit bei mir, hatte die halbe Stelle an der Uni plus Praxis, also ich war da schon auch gut ausgelastet. Und dann war es irgendwann der Zeitpunkt, wo mein Arbeitsvertrag an der Uni auslief und die Praxis so gut lief, dass ich gesagt habe, okay, ich wage es. Ich gehe in die
Krass.
Vollselbstständigkeit.
Hat sich sogar dann gut angefühlt, oder? So das
Mega.
machen, wo dann, ja.
Mega. Total. Also, ne, und gleichzeitig, ich habe ja nie aufgehört zu dozieren. Also ich bin immer Dozentin quasi geblieben. Das ist auch etwas, was ich einfach total gerne mache. Sei es eben in meinen eigenen Online-Angeboten Kurse zu geben und da eben auch komplexe Nervensystem-Sachverhalte so zu erzählen, dass man sie alltagstauglich irgendwie mitnehmen kann. Also die Fähigkeit habe ich, glaube ich, schon aus meiner Schulzeit da irgendwie mitgenommen. Als auch, dass ich dann eben für Institutionen angefragt werde, dort Workshops zu halten und da das Nervensystemwissen irgendwie hinzubringen. Und dann kam Corona und dann habe ich das alles online verlegt und ja, so ist dann eben meine Online-Arbeit entstanden. Eben auch die SOS-Übungen, ne? Alles ist dann da irgendwie reingeflossen und mittlerweile, also ich genieße es sehr, trotz der Höhen und Tiefen, über die wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen haben zusammen. Auch selbst mit diesen Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit bin ich froh, dass ich hier gelandet bin.
Ja, total spannend. Also echt, ich habe ja selber eben auch Geschichtswissenschaften studiert und habe mir nie vorstellen können, irgendwas mit Sport mal zu machen oder so. Und wo du jetzt gerade das gesagt hast mit dem, ja, du erklärst ja jetzt auch so, wie mathematisch und logisch eben das Nervensystem halt auf eine Art und Weise. Da habe ich mir gedacht, ah, krass, weil ich habe ja Lehramt studiert erst und wollte eigentlich auch immer Lehrerin werden. Und jetzt mache ich ja auch selber Ausbildung und lehre Sachen. Irgendwann so, ist eigentlich krass, oder? Nur halt in einem anderen Bereich.
Ja,
So, total spannend,
ja.
ja. Jetzt
Und
vielleicht
das ist zum
nochmal.
Beispiel ja auch sowas, ne? Erlaube ich mir, von diesem klassischen Weg dann abzuweichen. Ich hatte dann dieses
Nicht so
Diplom in
leicht.
Mathematik und ich habe durchaus Gegenwind aus meiner erweiterten Familie bekommen, dass ich doch bitte in diesem Beruf arbeiten soll und nicht dieses Feld der Therapie, weil man da doch eh nichts verdient und keine Aufstiegschancen und keine Ahnung, also was da an Karriereerwartungen an mich herangetragen wurde. Also da standhaft bei meinem zu bleiben und zu wissen, hey, ja, die Mathematik ist ein Teil von mir und ich bin auch Mathematikerin im Herzen, ne? Also
Ja,
absolut.
so wie ich aus der Historikerin voll.
Und es wird mich nicht glücklich machen.
Ja, voll.
Ja. Von
Das
daher,
kann
du
ich voll
kannst mir,
nachvollziehen.
also ich habe dann immer noch Stellenangebote für Promotionsstellen in Mathematik und Informatik zugeschickt bekommen. Und auch da habe ich schon meinen Unterwerfungsimpuls überwunden gehabt, wo ich sage, nee, ich gehe diesen Weg und selbst wenn ich scheitere, dann ist es meins.
Voll. Ja, das kann ich auch. Also bei mir war es ähnlich. Wenn wir dann gesagt haben, ich will was mit Sport machen. Also meine Familie erstmal so, du? Du bist doch nicht sportlich. Hä? Das passt doch gar nicht. Und Ding, such dir lieber im Büro, in deinem Archiv, da wollte ich doch immer hin und das ist mir jetzt sicher. Und dann hast du einen fixen Verdienst und so. Ja, aber ich wäre nicht glücklich, das weiß ich. Ich muss das, etwas ruft und schreit, ich muss das wenigstens probieren. Und wie du sagst, und wenn es nicht funktioniert, ich habe immer gesagt, ich kann doch jederzeit in das Archiv drucken. Die Geschichte ist, ihr bleibt ja halt. Also, die
Ja,
wird sogar noch
ja,
mehr.
ja.
So, von dem her kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Deswegen war das so bei mir gar keine Angst.
Ja.
Ja, voll
Ja.
spannend. Aber was ich auch mir gerade überlegt habe, wo du erzählt hast, du bist ja selber auch Mama geworden, eben von zwei Jungs, glaube ich, oder? Sind's. Ja. Und Da finde ich auch spannend, wie war denn das, als du plötzlich selber Mama geworden bist? Hat es da irgendwann auch so einen Punkt gegeben? Ich meine, eben, man hat ja diese Muster dann in sich und das, was man erlernt hat damals in seiner Kindheit, dass man weitergeben will und keine Ahnung, so in die Richtung. Hat es da dann irgendwie auch etwas gegeben, wo du gespürt hast, boah, ich will das nicht weitergeben, ich will das nicht so machen, wie ich das erlebt habe. Ich brauche Hilfe eben in dem Zuge, so, das hast du ja dann geholt. Hat es da
Ja.
so Punkte gegeben oder Erlebnisse
Ja,
oder
absolut. Also ich weiß noch, wir waren da gerade nach Berlin gezogen und da habe ich mir relativ
irgendwas?
bald eine Therapie gesucht, weil irgendwie ich hatte Bock auf Kinder. Und ich habe gedacht, nee, bevor ich aber Kinder bekomme, muss ich da, glaube ich, echt ein paar Sachen aufräumen. Und habe mir da bewusst Therapie gesucht. Die war halt nicht so toll. Die war nicht so hilfreich für mich, einfach, sage ich vielleicht so. Aber das war genau der Punkt, also wo in mir so der Switch war. Boah, jetzt irgendwann, es kam dann relativ viel schneller, als ich irgendwie gedacht habe, aber bevor ich Kinder bekomme, muss ich anfangen, da aufzuräumen, damit ich das nicht weitergebe. Und ich meine, ich habe genug noch weitergegeben, glaube ich. Und das war auch so in den letzten Jahren. Jetzt, meine Kinder sind jetzt 18 und 20. Das heißt, ich bin jetzt ausgezogen und die gehen jetzt so ihre eigenen Wege. Und wir haben tatsächlich häufiger so Gespräche, so rückblickende Gespräche, ne? Wie waren das eigentlich, etc. Und da muss ich mir schon auch manchmal echt ein paar Sachen anhören. Und wo mir nochmal so bewusst geworden ist, meinen Kindern ist es total scheißegal, was ich für eine Kindheit hatte. Und aus wie viel Scheiße ich eigentlich schon rausgeklettert bin. Also ich glaube, man hätte gar nicht, also ich habe wirklich jetzt seit 2008 kontinuierlich fast Therapie und richtig gute Therapie. Und am Anfang teilweise auch über einen langen Zeitraum zweimal die Woche, weil es einfach echt so schlimm war. Jetzt nicht mehr ganz so oft, ne? Also manchmal auch eher nach Bedarf, aber ich bin immer noch kontinuierlich in Therapieprozessen. Und wenn ich für mich da drauf gucke, kann ich sehen, was ich eigentlich schon, also wo ich Cyclebreakerin auch an so vielen Stellen bin, wo ich schlimme Muster unserer Familie, die wahrscheinlich auch über Generationen schon irgendwie existiert haben, wo ich schon was durchbrochen habe. Und gleichzeitig diese Erkenntnis, ja, ich habe nicht alles bearbeitet bekommen bisher, ne? Und an ein paar Stellen war es einfach auch nicht genug, was ich meinen Kindern gegeben habe oder wo sie darunter gelitten haben, dass ich bestimmte Stellen noch nicht bearbeitet habe, die ich auch an sie weitergegeben habe und wo sie mir zu Recht Vorwürfe machen, wo sie unter meinen Themen irgendwie gelitten haben und wo sie eigene Themen draus entwickelt haben, wahrscheinlich. Also diese Verantwortung muss ich irgendwie tragen und gleichzeitig kann ich sehen, was ich alles echt gemacht habe und dass das gut war. Und es war auch, ne, wenn ich diesen Schritt nach draußen und das große Ganze sehe, ich glaube noch nicht, also mein Bruder vielleicht, also mein Bruder mit eingeschlossen, meinen leiblichen Bruder, wir beide haben so viel aufgeräumt in unserer Familie, wie kein anderes Familienmitglied aus dieser direkten Linie zuvor. Und ich glaube, wenn wir das sehen, das macht nochmal einen anderen, also ne, das bringt was in die Waagschale mit rein, was tragen kann, wenn meine Kinder mir auch vorwerfen, das und das und das und das und das und das. Oder guck, ich muss jetzt darunter leiden, weil du, also so sagen die das nicht, ne? Aber so, es gibt natürlich diesen Teil in mir, der das sieht, also der ganz klar sieht, hey, ich habe das und das damals verkackt, einfach, ja. Und deswegen strugglest du jetzt heute an der Stelle. Also diese Kausalzusammenhänge, die stellt ja manchmal ich selber auf, weil ich meine Kinder einfach beobachte und weiß, also einfach anwesend war in ihrer Kindheit. Und an manchen Stellen werfen sie mir das eben ja auch vor und völlig zu Recht. Und das kann ich dann tragen und mir anhören und bezeugen und ihnen sagen, ja, das war so. Und ich wünschte, dass ich es hätte anders machen können.
Ja,
Und ich
das finde ich,
muss mich nicht rechtfertigen.
ja, voll. Das finde ich so stark und ich finde gerade so, solche Sätze dann auszusprechen und dass man das hören darf als Kind, oder? Also wie wertvoll, weil das
Absolut.
sind Sachen, die würde ich mir auch heute noch von meinen Eltern so wünschen, gell? Dass sie mal, aber das sie können es nicht, solche Sachen aussprechen. So. Und wie du sagst, also, dass man da dann irgendwann ist man der Mensch, der es schafft, genau diese Dinge zu durchbrechen. Und das ist ähnlich wie bei meiner Familie. Also, da sind wir auch einfach vielerlei an einem ganz anderen Punkt. Ich muss da noch oft denken, wo ich mit meinem Papa schon öfter geredet habe. Mein Papa war ja Alkoholiker und auch sei Papa. Und es ist ja Generationen zurückgegangen, die sind alle mit Betäubungsding und so weiter. Und wo Larissa gestorben ist, war meine erste Strategie, Alkohol zum Trinken, weil die habe ich kannt. Die hat mir gesagt, da nicht gewusst, das funktioniert. Irgendwie geht es ja dann alles besser, scheinbar so. Und er ist ja schon lange wieder trocken, so. Also seit die Uhr 20, bin jetzt so schon krass 20 Jahre, ist das jetzt her, dass er das letzte Mal getrunken hat und ist schon trocken geblieben eben. Obwohl Larissa ja verstorben ist, das ist ja doch ein starker Trigger, so. Und für mich war es eben so eine Strategie, wo ich dann gewusst habe, das mache ich jetzt und das wird schon so, so kann man doch das lösen. So. Und dann bin ich eben, habe ich ja Gott sei Dank auch direkt Therapie angefangen und dann zum Sport kommen und beim Sport habe ich dann auch gemerkt, warte mal, Psoffen, Sporteln funktioniert gar nicht. So. Und ich bin so froh, dass ich mich dann für den Sport entschieden habe und den Alkohol zurückgelassen habe. Und das war so der erste Durchbruch eben mit mir drei. Also meine Schwester und ich sind jetzt die ersten in dieser Generation sind, die nicht mit Alkohol sich betäubt, die da einen Schlussstrich gezogen haben. Es ist
Die
schon
haben eine
krass,
andere
oder?
Form der Regulation gefunden.
Voll, voll.
Ja, und das wirst du natürlich auch an dein Kind anders
Ja.
weitergeben als
Ja, und das ist mir jetzt halt, durch das, dass ich eben selber jetzt Mama bin, ich finde, da werden diese Sachen halt immer, hoffentlich die meisten, so richtig bewusst, was man da jetzt eigentlich, ja, geschafft hat. Und nicht, natürlich, es wird Sachen geben, die werde ich auch weitergeben, weil alles habe ich auch noch nicht bearbeitet oder so. Aber viele Sachen eben schon. Und wenn
Ja,
ich
und
mir
das
dann
ist
nur.
echt anstrengend, ne? Also ich
Voll.
meine, das geschieht ja nicht durch einen Podcast hören oder sowas, ne? Da
Ja.
gibt es Impulse, wo man irgendwie hingucken kann und dann resoniert was und dann weiß man, ah, da kann ich weitergehen. Aber diese ganze Arbeit, die muss man ja einfach selber machen.
Ja, voll.
Also auch wenn ich, ne, jetzt als Therapeutin in der Praxis bin, ich kann die Hand reichen, aber gehen müssen die Leute selber.
Ja,
Und das ist manchmal, es ist so ein anstrengender Weg manchmal, das, was man sich gar nicht vorstellt. Und man kann manchmal einfach gar nicht alles bearbeiten, was man so in seinen Rucksack reingelegt bekommen hat. Und da diese Milde eben auch mit sich selbst zu entwickeln. Ne? Und ich meine, gerade so eine Alkohollinie irgendwie zu durchbrechen, also was über Generationen
Ja, voll.
verankert wurde, hey, so reguliert man sich bei Stress, bei starken Emotionen etc. Da was Eigenes zu finden, ich finde, da gehören die Preise hin, ja?
Ja, voll. Ein Orden verdient.
Ja, wirklich.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja. Ja, ich finde es ja auch krass. Also nochmal zurück zu meinem Papa. Auch. Er ist ja auch der Erste, der es geschafft hat, trocken zu werden
Ja,
und zu
auch
bleiben.
mega.
Oh, das
Ja.
ist einfach krass, gell?
Ja. Und das war ja dann bevor du.
Ja.
Ja, und da hat er sicherlich auch einen Teil dazu
Nein,
beigetragen,
also
dass du.
ich war danach, habe ich
Ja,
getrunken.
ja,
Also er ist davor trocken worden,
ja.
aber trotzdem habe ich noch immer
Ja,
das
klaro.
als Weg
Ja,
gesehen.
ja,
Das war für mich
ja.
dann, weiß ich nicht.
Und trotzdem hast du da vielleicht von ihm, ah, wenn der
Ja,
das
voll.
schafft, ne?
Ja. Das war
Das
schon,
ist
also
so
das
wichtig.
stimmt, das war inspirierend an der Stelle, weil mir hat, ich kann mich erinnern, mit meinen Schwestern zusammengesessen und da habe ich einen Trunk nehmen und dann haben wir so gesagt, ja, unsere Angst ist jetzt wirklich, dass der Papa wieder anfängt zu trinken oder so. Und dann haben wir das dem Papa sogar gesagt. Und er hat dann gesagt, na, das würde er niemals machen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil Larissa hätte das nie wollen. Und das ist so sei größte Motivation und Antrieb, dass er dann nicht mehr dazu greift. Bei jedem Gedanken dran, denkt er an sie. So hat das durchbrochen. Und vielleicht hat mir dann das nochmal mehr inspiriert, es auch zu durchbrechen, so in der Form, ja.
Ja,
Ist
und da
schon.
wird so die Kraft im Menschen einfach auch dann
Ja,
so
voll.
spürbar, ne, die man mobilisieren kann und die es aber auch kostet und braucht, um so ein Muster zu durchbrechen.
Und da sind wir jetzt schon voll im Thema eigentlich, in diesem Regulationsthema. Und ich würde sagen, wir starten mal so mit einzelnen Begriffen, oh, damit ihr da draußen auch mehr die Hintergründe verstehen könnt. Thema Selbstregulation. Du beschreibst so ausführlich in deinem Buch, Ich würde so anfangen, nicht was ist Selbstregulation, sondern weil das ist ja wirklich, mir kommt vor, so in die letzten Jahre überall sieht man nur noch die Begriffe, oder das ist, also mir kommt so vor, wo ich damals meine Qigong-Ausbildung und Nervensystem, wo wir die Ausbildung gemacht haben, da war das schon ganz normal, aber niemand hat noch öffentlich drüber geredet, so. Und jetzt wird man so überschwemmt von den Begriffen, so. Was ist so der häufigste Irrtum zum Thema Selbstregulation, die Menschen oft glauben?
Also da gibt es ganz viele Irrtümer. Also einmal wird Selbstregulation ganz oft mit Selbstkontrolle verwechselt. Also, ne, ich reiß mich zusammen und ich
Ja, voll.
sehe so aus, als wäre ich ganz ruhig, aber unter der Haut ist es düdüm, und der innere Alarm oder ne, ich bin gar nicht wütend. Und dann kommt es irgendwie so hinten rum um die Ecke. Also Selbstregulation ist nicht das gleiche wie Selbstkontrolle. Selbstregulation bedeutet, dass dann, also klar, man kann, ne, und das, da komme ich schon zum zweiten Missverständnis. Selbstregulation bedeutet auch nicht immer ruhig zu sein, sondern Selbstregulation bedeutet, schwingungsfähig zu sein. Also, dass ich angemessen auf die Situation reagieren kann. Wenn jemand meine Grenze übertritt, dann werde ich wütend, ganz klar. Muss ich wütend werden. Und wenn die Situation dann mal wieder vorbei ist, dann geht es aber auch wieder runter von der Aktivierung im Nervensystem. Und diese Fähigkeit, eben bei Bedarf hochzufahren und wenn der Bedarf wieder vorbei ist, eben auch wieder runterzufahren. Das ist die Selbstregulationsfähigkeit. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit pießig und entspannt da sitze, obwohl mir jemand gerade die Bude ausraubt oder sowas. Und ich sitze weiter in der Hängematte und sage, ja, da drüben,
Nehmen.
da habe ich noch was versteckt. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Und was auch ein häufiges Missverständnis ist, dass man denkt, dass man Se Selbstregulation kognitiv steuern kann. Ja, jetzt beruhig dich doch mal, entspann dich doch mal oder Schamesröte, weiche aus meinem Gesicht. Ja, funktioniert einfach nicht, weil das ein autonomer Prozess ist. Das ist etwas, was im autonomen Nervensystem geschieht. Und wir können da über Bande spielen, wenn wir wissen, wie das Nervensystem tickt, sozusagen, auf was es irgendwie reagiert. Aber wir können nicht diesen, es gibt einfach keinen Schalter, wo wir drehen können und so, innerer Alarm, jetzt geh mal irgendwie runter. Wir können das, wie gesagt, über Bande beeinflussen und dann hoffen, dass es so reagiert, wie wir uns das irgendwie denken.
Und dann gibt es ja auch diesen Begriff oder zur Koregulation. Kannst du da nochmal erklären, was das dann
Ja,
bedeutet?
ich versuch mich kurz zu halten,
Ja,
denn
ich denke mal, das war immer schwieriger.
denn diese Selbstregulationsfähigkeit, die können Babys zum Beispiel nicht von Anfang an. Ne? Wenn wir auf die Welt kommen, wir kommen nervensystemtechnisch unfertig auf die Welt und wir können uns in vielen Teilen noch nicht selbst regulieren. Also teilweise auf körperliche Regulationsmechanismen bezogen, sowas wie Temperaturregulation, die Verdauungsregulation. Regulation, die kommt relativ schnell, oder aber auch der Schlaf-Wach-Rhythmus gehört auch zur Regulation. Auch den können wir als Babys noch nicht selbst, also den, ne, das funktioniert einfach noch nicht. Aber auch die Emotionsregulation. Und da brauchen wir erwachsene Bezugspersonen für, die bestenfalls ein möglichst reguliertes Nervensystem haben und das selbst für sich irgendwie ganz gut können. Und wir leihen dann quasi als Erwachsene dem Baby unser Nervensystem aus. Und nimmst da an die Hand und das kann man sich wie so einen Dschungel vorstellen. Das Baby geht noch durch, ne, der eigene Nervensystem-Dschungel, der hat noch wenig Pfade da drin. Und das Baby schreit, ist halt emotional aufgewühlt und da gibt es einfach noch keinen Pfad. Das heißt, wir nehmen das Baby auf den Arm und schunkeln es und unsere Stimme, also mehr auch die Stimme, mehr die Stimme als die Worte machen den Unterschied oder ne, unser Schweißgeruch verändert sich, wenn wir uns sicher fühlen oder wenn wir unter Angst sind. Das heißt, sicherer Schweißgeruch. ja, das sind Signale von Sicherheit. Und dann gehen wir quasi mit diesem Baby auf dem Arm durch den Babydschungel und machen da so einzelne Blätter auf dem Pfad weg. Und das geschieht ja jetzt nur nicht nur einmal im Leben eines Kindes, sondern am Tag alleine schon ungefähr
100
tausendmal.
Mal.
Das heißt, wir nehmen immer wieder das Baby auf den Arm und gehen gemeinsam mit ihm durch seinen Dschungel und machen da immer mehr Blätter aus von diesem Dickicht irgendwie weg Und mit der Zeit entsteht da so ein kleiner Trampelpfad und dann geht man immer noch weiter. Und der Pfad wird dann einfach immer ausgelatschter irgendwann. Und wenn dann das Baby ein Kleinkind geworden ist, so mit 3, 4, manchmal 5, kann es eins erste Situation einfach auch schon alleine durch diesen Pfad gehen. Ja, dann kann man sehen, dann sind irgendwie Kinder ein bisschen sauer und grummeln und treten irgendwie mit dem Fuß irgendwo gegen und kommen da aber auch alleine wieder raus.
Ja, da bin ich jetzt gerade an dem Punkt. Das erlebe ich gerade jeden Tag von meinem Sohn. Ich bin zwar ja in der Nähe, so.
Ja.
Ja, zum Beispiel, wenn er wütend ist, lässt er keine Berührung. Da ist er ganz Ding. Und das sagt er mittlerweile auch ganz klar. Greif mich nicht an, Mama.
Ja.
Ich bin jetzt wütend.
Ja.
So. Okay.
Ganz
Und ich bin
genau.
jetzt, atme dann noch und halt
Genau.
eben mit aus, so, gell? Und er kommt dann mittlerweile echt gut so wieder raus. Das ist erstaunlich, oder? Mit
Ja,
dem Ding
super
so.
erstaunlich. Und das ist
So
eben
spannend.
durch diese Koregulation. Und diese Koregulation, die entsteht weniger durch Machen, sondern mehr durch Sein. Also, ne, wenn du sagst, dein Sohn will da gar nicht angefasst werden oder so, sondern manchmal ist es, reicht es ja, wenn wir in der Nähe sind.
Ja.
Also ich habe eine Klientin, die hat gesagt, sie braucht es immer, also eine kleine Klientin, dass eins ihrer Elternteile auf der anderen Seite der Tür sitzt. Ja, die schmeißt ihre Tür wütend zu und dann haben die verabredet, dass sich das andere Elternteil, dass die sich quasi Rücken an Rücken an die Tür setzen. Und es reicht einfach dieses Wissen, da ist jemand da. Und dann kommt natürlich auch durch eine Tür, kommen manchmal beruhigende Worte oder man hört einfach den Atem oder man spürt die Präsenz des anderen und da kommen Signale von Sicherheit und dadurch kann unser Nervensystem einfach wieder runterfahren. Also es geht ganz viel um diese Signale von Sicherheit, die wir aussenden. Das heißt, ne, es geht weniger darum, irgendwas zu machen, also irgendwie schon gar nicht irgendwie abzulenken oder ne, Schnuller in den Mund zu stecken, damit das Kind nicht mehr schreit oder so.
Oder mit Worten, also ich finde,
Oder mit
manche
Warten.
reden dann so
Ja.
drauf ein. Das bringt nichts, das kommt ja nicht an.
Ja, ganz
Aber
genau.
still und atmen.
Genau. Also
Ja.
wirklich eher zu gucken, was kann ich eigentlich gerade für mich tun, damit ich hier gerade ruhiger bin, denn das ist viel
Voll.
wirkungsvoller,
Voll.
weil das Signale von Sicherheit an mein Kind dann zum Beispiel sendet oder auch an eine erwachsene Person, ne? Auch gerade in der Traumaarbeit, in der Trauerarbeit. Also auch da gar nicht dieses Beschwichtigen und schon gar nicht dieses, ach, ist doch gar nicht so schlimm, brauchst doch nicht zu weinen.
Ja.
Ja, das ist so alles andere als Signale von Sicherheit aussenden, sondern wirklich einfach da sein und den Raum mithalten und an den Stellen, wo es zu dolle wird für die Person, vielleicht, hey, komm, ne, beruhig dich, nee, aber vielleicht lass uns mal zusammen ausatmen. Ich bin da, kannst meine Hand halten oder Hand drücken, wenn du magst, oder wir schreien hier einmal gemeinsam.
Ja, voll, sowas so, ja.
So, also eher mitschwingen und Signale von Sicherheit aussenden. Und das ist viel mehr ein Zustand des Seins, miteinander Seins, als etwas zu machen. Und da, also Koregulation geschieht einfach immer. Ja, also Koregulation machen wir nicht, sondern die geschieht. Und entweder koregulieren wir oder wir kodisregulieren halt auch.
Ja. Aber da kann man sich auch vorstellen, wenn man das eben das Wissen noch hat, wie das so ein bisschen zumindest funktioniert, und vorstellen, was passiert, wenn das nicht so stattfindet. Wenn diese Koregulation eben in die Dis in diese
Ja.
Richtung dann geht,
Ja.
wie dann Kinder sich dahingehend entwickeln. Und als Erwachsene eben, ich arbeite ja viel auch mit Trauernden, die auch ganz stark in diesen Sätzen dann sind, na, ich darf nicht traurig sein. Also das auch von früher noch, gell? Ich habe ja nie traurig sein dürfen. Warum soll ich denn jetzt traurig sein dürfen? Ich
Ja.
darf es noch immer nicht, hallo?
Ja.
Das ist schon echt schwierig, da dann auch wieder das neu zu lernen. Ich
Ja,
darf
oder auch
das.
wütend, ne? Also ich
Ja,
meine,
oder wütend,
Wut ist
ja.
ja auch ein Teil von Trauer. Also kommt ja auch immer, ne, diese Wutwelle dann zwischendurch.
Ja.
Und auch wenn man da gelernt hat, ich darf nicht wütend sein und ich muss das irgendwie unterdrücken, ja, das beeinflusst Erwachsene. Und es das heißt übrigens nicht, dass Erwachsene nicht auch Koregulation manchmal noch brauchen, ne? Also
Voll.
Bestenfalls können sie sich in vielen Situationen selbst regulieren, aber manchmal ist es auch anstrengend. Und dann ist es einfach viel schöner, viel einfacher auch koreguliert zu werden. Und
Ja, und
manchmal,
wir sind ja auch Menschen. Ich denke mal oft so,
ja.
wir sind ja Menschen, wir funktionieren auf Beziehung. Also wir sind ja nicht der
Ja.
Alleingänger oder so. Ich
Ja.
glaube, unsere Körper sind ja darauf ausgelegt, miteinander auch so zu
Ja,
schwingen, wie du
absolut.
sagst, oder? Und gerade wenn ich dann
Ganz genau.
in Trauer bin oder irgendwas Schlimmes erlebt habe, dann habe ich auch gar nicht so den Zugriff gerade zu meinen Ressourcen oder eben die Selbstregulation geht vielleicht nicht so ganz
Ja.
super toll und es hilft mir mehr, wenn dann jemand da ist, der einfach mich aushält in dem Zustand.
Ganz genau. Und
Ja.
gleichzeitig ist es halt manchmal so, dass niemand da ist, ne?
Ja, voll.
Und dann ist es auch gut, irgendwie sich kurzzeitig mal selbst helfen zu können. Oder auch, ne, ich habe ja auch manchmal Paare in der Praxis oder die eine Hälfte eines Paares, wo es dann auch um Konflikte irgendwie geht. Und es ist nicht die Verantwortung des Gegenübers, Koregulation oder Koregulation anzubieten oder koregulatorisch da zu sein. Wenn jemand da ist, dann bin ich selbst in der Verantwortung. Und dann ist es natürlich gut, wenn man das auch irgendwie kann, auch wenn es anstrengend ist oder sich darum kümmern kann, sich andererorts Koregulation zu organisieren, sei es in der Therapie
Ja,
oder
zum Beispiel.
ne, auch meinetwegen beim Sorgentelefon oder ja.
Voll.
Aber dass man, es gibt eben keinen Anspruch
Voll.
auf Koregulation. Wenn man eine Therapiestunde bucht, für die Zeit hat man den Anspruch sozusagen. Da hat man genau das gebucht.
Und du hast ja auch gesagt, Selbstregulation ist kein schneller Prozess. Was bedeutet das oder was willst du damit sagen?
Ja, Selbstregulation, das ist eben etwas, was im Nervensystem stattfindet. Ne? Da müssen diese neuronalen Bahnen, dieser Weg durch den Dschungel, also der Pfad durch den Dschungel, und der entsteht, indem man ihn läuft. Und ja, wenn man da einmal durchläuft, ja, ist man da halt einmal durchgelaufen, aber da ist noch kein Pfad entstanden. Also man muss diesen Weg, also es ist ein, das Nervensystem und neue Pfade entstehen durchs häufige Wiederholen. Immer wieder die Erfahrungen machen. Also die erste Erfahrung ist sicherlich die wichtigste, also zu merken, ah, da gibt es überhaupt die Möglichkeit, da lang zu gehen. Das ist sicherlich das, was manchmal auch echt so Magic Moments irgendwie sind. Also wenn man es einmal geschafft hat, ne, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt nicht den Alkohol als alternative Regulationsstrategie, sondern ich habe einen anderen Weg gefunden, mich zu regulieren. Das war ja wahrscheinlich beim ersten Mal so, oh wow,
Krass,
okay,
ja, das war
ja.
ein Mega-Moment.
Und trotzdem brauchte es ja noch mehrere
Ja.
Wiederholungen, damit sich das gefestigt hat irgendwie. Und so ist es bei allen neuronalen Faden, die wir umgestalten wollen, sage ich mal. Also in der Traumarbeit nennen wir das meistens Neuverhandeln. Ja, dass wir auch andere Entscheidungen treffen können, und zwar auf neuronaler Ebene. Und das braucht einfach Zeit, um auch integriert werden zu können, dass sich diese Pfade entwickeln können. Deswegen, ne, ich habe ja selber die SOS-Übungen zusammengestellt als so ein schnelle Hilfetool. Und dieses Tool kann auch in Notsituationen total gut hilfreich sein, also ne, in Momenten von Panik etc., auch in der einmaligen Anwendung. Doch einen langfristigen Wechsel, eine langfristige Regulationsfähigkeit oder den Auslöser für Panikattacken oder Migräne oder whatever zu finden, ist damit nicht unbedingt zu lösen. Es hat durchaus einen Effekt, wenn man die SOS-Übungen regelmäßig macht, das schon. Und gleichzeitig ist es der erste Schritt. Es ist einfach der erste Schritt auf einem Weg, so Tools anzuwenden. Ja? Und manchmal der wichtigste und manchmal der
Ja,
schwierigste.
und du hast ja auch gesagt, dass da oft dieses Dranbleiben ja so schwierig ist. Also dann hat man, dann probiert man das und
Ja.
diese Übung und so weiter und das dann regelmäßig zu machen. Man hört da, oder ich höre öfter auch so, man hat aber gar keine Zeit für sowas, wann soll ich denn das machen? Diese Vorstellung auch in den Köpfen, wenn man von Tools spricht oder Übungen, was auch immer, das muss dann immer 3 Stunden sein und komplett, weiß ich nicht, jeden Tag oder so, sondern dass es eben, und da finde ich dann, wie sagt man denn da, den Begriff auch so schön, wie du das mit der Klo-Regulation, aber Genau das, danke. Ich
Ja.
kann nur am Klo sitzen und irgendwas machen so oder in
Ja.
der Einkaufsschlange warten und da eine
Ja.
Kleinigkeit machen und so. Dass es darauf ja viel mehr ankommt, auf diese Regelmäßigkeit, diese klitzekleinen, winzigen
Ja.
Dinge, als wie
Ja,
dieses
absolut.
große 3 Stunden durch, so lang stehe ich nicht einmal. Das ist nicht
Ja.
sinnvoll.
Absolut.
Warum ist das Dranbleiben so schwierig und gibt es irgendwas, wo du sagst, so könnte es leichter fallen?
Also wir Menschen, wir sind ja faule Tiere. Muss man leider so sagen. Wir kommen ja meistens erst in Bewegung, wenn wir einen gewissen Leidensdruck haben. Ja, dann haben wir also, ich nehme jetzt mal als Beispiel Panikattacken, weil man kann auch jeden anderen Leidensdruck irgendwie nehmen, ne? Dann hat man eine Panikattacke und, oh, ich brauche was gegen meine Panikattacken. Und dann habe ich da was und dann ist die Panikattacke vorbei und okay, ist ja jetzt vorbei. Ja, gut. Und dann kommt die nächste Panikattacke und, ah ja, dann mache ich das wieder. Und ah, das ist, ne, klar kommt die Angst vor der Angst dann irgendwie. Und trotzdem ist die Not, dauert dann ein bisschen, bis man sich anders drum kümmert. Also man, sobald es einem wieder irgendwie ein bisschen besser geht, ist meine Erfahrung, hört man schnell mit den Dingen auf.
Ja, voll.
Also, ne, solange der Leidensdruck groß ist, dann schreien alle nach, gib mir ein Tool, was schnell hilft. Und wenn es dann, wenn der Leidensdruck wieder ein bisschen kleiner geworden ist, sodass es ertragen, ne, ich kriege meinen Alltag drumherum gebastelt, dann gibt es da keine Notwendigkeit mehr, sowas Generelles auch zu verändern vielleicht. Und mit der Klo-Regulation, also die ist ja daraus ja entstanden, dass ich selbst alleine, ne, selbst
Am
alleinerziehende
Klo
Mutter.
gesessen bist.
Wie bitte?
Da jetzt am Klo gesessen
Ja,
bist.
natürlich, natürlich. Ich hatte zwei kleine Kinder, war
Ja, voll.
alleinerziehend und meinte, wie oft die mich an mein Limit gebracht haben. Und das Klo war der einzige Ort, den man bei uns abschließen konnte. Und
Du glaubst nicht,
natürlich.
Kathi, ich denke wirklich fast bei jedem Klogang an die. Ich glaube, so geht es vielen Menschen mittlerweile. Ich sitze dann immer und mache genau, also entweder mache ich immer von mir oder einen Satz oder ein Atemding und ich mache immer
Ja.
eine Minute länger als mich.
Ja. Ja, ganz genau.
Ja.
Ja, ich glaube, da geht es mittlerweile wirklich einigen so, dass sie.
Ja, voll.
Ich habe ja auch diese Plakate, die man sich
Ja,
aufs
voll.
Klo hängen kann. Ne? Wenn man auf dem Klo sitzt, könnte man, und die hängen ja mittlerweile an einigen Stellen. Und ich finde, ein hilfreicher Gedanke ist, wenn man was Neues etablieren möchte, was mache ich sowieso schon immer und wo kann ich was andocken? Also, ne, sei es, dass es beim Zähneputzen irgendwas ist oder eben auf dem Klo oder vielleicht hat man irgendwo im Alltag eine andere Routine und kann da einfach was dran heften. Und es muss wirksam genug sein und es darf aber nicht zu groß sein, dass der Aufwand zu groß ist. Also es muss sich gut einfügen irgendwie. Dann ist die Chance groß, dass es auch irgendwie haften bleibt, dass es Teil dieser Routine wird. Also, ne, selbst wenn bei mir im Häuschen das Wasser wegbleibt, wie heute zum Beispiel, finde ich Wege, um mir die Zähne zu putzen. Ja, und weil das so klar ist, dass ich das irgendwie tue. Und genauso ist es dann bei diesen Routinen, die man da dranhängt.
Ja, und es braucht eine gewisse Wiederholung, dass es wirklich auch in dieses Automatische, also dass sie das Gefühl kriegt, wenn es dann wegfällt, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, wenn es dann weg ist.
Ganz genau. Ja, man muss diesen Dummelpfad eben
Ja, voll.
herstellen, ne? Jetzt ist da nicht unbedingt jemand mehr da, der einen da durchträgt und einem das selber irgendwie macht, sondern als Erwachsene sind wir einfach selbst dafür verantwortlich. Aber wir müssen durch diesen Pfad gehen und diesen Pfad herstellen. Und das ist am Anfang natürlich immer ein bisschen, braucht es Disziplin oder ich mache das tatsächlich ganz gerne über freiwillige soziale Kontrolle, also dass ich mich mit jemandem zusammentue. Also ich habe manchmal so eine Freundin, der ich dann einfach, hey, heute check, heute check.
Ja,
Manchmal mache ich
voll.
es über Instagram, das habe ich früher mal eine Weile gemacht. Da wollte ich wieder in meine Qigong-Routine reinkommen und
Ah.
dann habe ich gesagt: Alles klar, 10 Tage lang mache ich das jetzt und habe mich dabei gefilmt im Zeitraffer und das dann eben auf Instagram. Und dann war klar, ne, ich ziehe die 10 Tage durch. Denn die Blöße gebe ich mir natürlich nicht.
Ja, das ist echt so eine gewisse Verbindlichkeit, gell, die schafft dann irgendwie mehr Motivation auch so.
Ja, oder bei mir im Mitgliederbereich haben wir dann eben auch die Buddy-Gruppen in Level 3, wo man sich dann wirklich zusammentun kann und gemeinsam diese Wege sich auch unterstützen kann. Natürlich haben wir alle Hänger und wir hören alle mal irgendwie auf mit einer guten Geschichte. Ja, da muss einfach nur mal Besuch am Wochenende da sein und zack, ist die Routine im Arsch. Aber dann wieder anzufangen. Ja,
Ja, voll.
also einfach wieder anfangen.
Voll, ja. Ja, spannend. Und dann haben wir ja auch, oder du hast mir geschrieben, so Begriffe wie Unterwerfungsimpuls zum Beispiel. Finde ich auch ganz spannend, weil ich glaube, dass das auch viele Trauernde haben, so in die Richtung. Was ist das? Und ja, eben, was versteht man einfach drunter? Und wie zeigt sich das vielleicht zum Beispiel auch bei einer trauernden Person in einem Beispiel, damit man sich so veranschaulichen kann, so.
Ja, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen über People-Pleasing gesprochen. Also People-Pleasing ist ein Teil des sozialen Unterwerfungsimpulses und es ist eine Überlebensstrategie. Und wenn du dir vorstellst, da ist ein Kind, was in einem Haushalt aufwächst mit einem cholerischen Elternteil und was weiß ich, ne, dieses cholerische Elternteil rastet aus, wenn es irgendwie Geräusche hört. Ja, dann wird dieses Kind, also ich meine, Kinder haben es in ihrem Naturell, Geräusche zu machen und zu spielen, ne, und zu lachen und lebendig zu sein, dann wird dieses Kind sehr schnell lernen, leise zu sein und sich zurückzunehmen in seinen Bedürfnissen und auch nicht mit eigenen Bedürfnissen irgendwie ankommen und das Elternteil damit nerven, weil es damit einen cholerischen Ausbruch und vielleicht sogar emotionale, verbale, körperliche Gewalt provozieren, also provozieren in Anführungszeichen, ne? Auslösen könnte. Also die Verantwortung für die Gewalt trägt immer noch das Elternteil da. Es kann ein Kind provozieren, wie es will. Elternteile haben da nicht gewalttätig zu werden. Und dieses Kind wird dann anfangen, Wut zurückzuhalten. Also, ne, wenn man angeschrien wird, kommt automatisch, da wird eine Grenze überschritten und da entsteht Wut. Aber wenn es dann zum Beispiel nicht sicher ist, wütend zu sein, dann wird auch dieses Gefühl runtergedrückt wieder. Und dann bleibt die Wut in einem stecken und dann entweder spürt man sie oder man vergisst es auch irgendwann, ja? Also man spürt die Wut tatsächlich dann irgendwann gar nicht mehr. Heißt aber nicht, dass die Wut nicht da ist. Ja, manchmal macht sie sich auf anderen Wegen dann bemerkbar. Manchmal durch somatische Reaktionen, was weiß ich, Migräne, andere chronische Körperbeschwerden oder so. Und man versucht halt in diesem sozialen Unterwerfungsimpuls das Gegenüber friedlich zu stimmen, damit es nicht gefährlich wird für einen. Ja, man versucht zu beschwichtigen, man versucht versöhnlich zu sein, für Harmonie zu sorgen, man versucht alle glücklich zu machen, man versucht keine Umstände zu machen, man versucht keinen Anlass für Ärger zu bieten. Also, ne, gerade bei Kindern, die entwickeln sich dann zu super guten SchülerInnen, die haben perfekte Heftführung, sind immer sehr hilfreich, die werden sehr gerne neben die Störenfriede in der Klasse gesetzt, weil sie dann so einen guten Einfluss haben. Was natürlich, ne, es ist natürlich, so irgendwie zu denken und gleichzeitig verstärkt es natürlich dieses Muster. Ja, du wirst hilfreich, also da sind wir auch ganz schnell dann in so einem HelferInnen-Syndrom. Und in der Trauer, da kenne ich das auch, in der Trauer ist man manchmal bedürftig. Ja, man braucht da Koregulation oder man braucht auch manchmal ganz pragmatische Unterstützung in Dingen, weil man einfach nicht in der Lage ist, den Haushalt zu führen oder für die Kinder so da zu sein, wie man das gerne irgendwie wollen würde. Und wenn man da aber selbst in diesem sozialen Unterwerfungsimpuls steckt, dann ist es total schwierig, um Hilfe zu bitten. Dann ist es total schwierig, jemandem zur Last zu fallen, in Anführungszeichen, Umstände zu machen. Denn natürlich, die Person, ne, Nachbarin, Nachbar XY, kommt dann extra rüber und macht irgendwas zu essen oder spielt mit den Kindern oder bringt die irgendwo hin oder was auch immer. Ja, das ist ein Umstand. Ja, das macht man dann. Also machen die dann. Und wenn man das nicht zulassen kann, dann fällt es schwer, diese Hilfe anzunehmen. Selbst wenn sie aktiv von den NachbarInnen oder FreundInnen angeboten wird, wird es dann teilweise schwer, das anzunehmen. Und man versucht, diese Trauer alleine für sich irgendwie zu handeln und versucht eigentlich Superman oder Wonder Woman zu sein und Dinge zu stemmen, die man gar nicht leisten kann. Versucht die Trauer manchmal dann auch wegzudrücken, weil die einen natürlich daran hindert, zu funktionieren. Und das geht dann natürlich auf die eigenen Kosten, also auf die eigenen Energiereserven. Also einmal, weil man selbst über die eigenen Grenzen schnell drüber geht, die eigenen Bedürfnisse nicht nährt, also auch keine der Energiespeicher nicht wieder nachgefüllt wird. Und ja, da ist die Gefahr, also des Burnouts, groß und auch die Gefahr der Traumatisierung tatsächlich, ja. Also wenn Trauer nicht ordentlich getrauert wird, dann droht die Trauer eben stecken zu bleiben und dann kann es an manchen Stellen eben auch zur Traumatisierung kommen.
Und weil du schon gesagt hast, mit die Grenzen eben, also das hängt ja dann zusammen. Das fühlt sich ja manchmal dann auch so an, eben Grenzen zu setzen. Das schaffen dann viele ja auch aus dem Hintergrund nicht, weil es sich so anfühlt wie so Gefahr, oder?
Ja, also genau, Grenzen setzen ist vielleicht in der Kindheit geprägt gewesen von, was willst du denn? Du mit deinen, ne, du Kind, werd du erstmal erwachsen? Also da kommen ja auch ganz viele adultistische Erfahrungen, die man als Kind einfach so macht, mit rein. Und wenn die eigenen Grenzen auch dann mit Ablehnung oder, ne, oder du versuchst deine Grenze zu verteidigen und die wird einfach übergelatscht, dann hörst du auf, Grenzen zu setzen. Oder wenn das negative Konsequenzen hat, schmerzhafte Konsequenzen hat, wenn du Liebesentzug dann bekommst, ne? Ich will aber das nicht essen, okay, dann geh auf dein Zimmer und komm erst wieder, wenn du es essen willst.
Ja, war
Ne,
schlimm.
vorher gibt es nichts anderes oder was auch immer. Also manche Eltern sind einfach auch echt furchtbar in ihren Verhaltensweisen. Manchmal aus Unwissen und manchmal auch trotz Wissen. Und dann fängt man an, dieses Gefühl von damals, was ja jetzt vielleicht gar nicht mehr relevant ist, dann ist das aber trotzdem die Angst, dass es trotzdem geschieht. Und dann macht man es nicht. Ja, dann setze ich eben keine Grenzen und mache es eben doch, obwohl alles in mir Nein sagt.
Ja. Ja, voll, voll. Und gibt es da irgendwie, wo du vielleicht mitgeben kannst, so einen winzigen Gedanken dazu, Grenzsatz, ich weiß nicht, so in die Richtung, jetzt speziell vielleicht für Trauernde, die sie vielleicht für sich üben können? Hast du da irgendeinen Mini-Impuls?
Ja, ganz viele. Also ein Satz, den ich da total toll finde, er ist leider nicht von mir. Ich weiß allerdings auch nicht, von wem er ist. Also jedes Nein nach außen ist ein zu mir. Ja, und wenn ich dazu eine Handbewegung machen würde, du siehst sie jetzt, ich versuche sie zu beschreiben, wenn ich meine Hände vor mich halte, als würde ich was umarmen. Ja, und die Handinnenflächen zeigen zu mir, dann ist das ja etwas, ne, ich habe hier vorne dann so meinen Raum und den beschütze ich hier. Ja, es ist ein Ja zu mir. Und es muss gar nicht unbedingt dieses Nein und dieses Wegdrücken nach außen irgendwie sein. Also manchmal ist es wichtig, ja, wenn unsere Grenzen permanent überlatscht werden, dann drehe ich die Handflächen auch nach außen und sage, nein, stopp, geh weg. Doch ganz oft ist dieses Nein, was wir sagen, einfach ein Ja zu uns selbst. Und es fühlt sich auch anders an.
Ja,
Und
voll.
das ist manchmal hilfreich. Und bei mir im Mitgliederbereich in Level 1, bei den nervenstarken Tools, da gibt es eine Grenzen-Qigong-Übung von meiner Kollegin
Ah
Elfriede
ja, cool.
Dinkel-Frommer. Und die finde ich richtig, richtig toll. Also wenn man die regelmäßig macht, mal so über 6 Wochen, einfach jeden Tag, es verändert sich das Gefühl von Grenzen. Und es ist auch immer wieder erstaunlich, dass die Grenzen dann nach außen anders wahrgenommen werden. Also man muss sie gar nicht mehr so verbal manchmal verteidigen, sondern das Nervensystem und die Zellen transportieren diese Klarheit, die
Ja,
dann.
und auch die Haltung. Ich finde das
Ja.
immer wieder erstaunlich. Ich kann mich noch erinnern an die Kurse in Innsbruck, wo ich vor Ort gehabt habe. Wir haben ja auch so Grenzübungen, also beim Seelensport. Und wenn ich das regelmäßig mache, eben die Haltung verändert sich des
Ja.
Menschen. Ein Mensch kommt anders in den Raum auf einmal.
Ja.
Das, und das löst ja auch, ja, was aus in dem Gegenüber, gell?
Ja.
Mega krass. Ich finde es
Ja.
immer wieder, obwohl man es so lange schon macht oder
Ja.
was, und wenn man es dann so sieht, es lässt dann immer wieder so mit so einem Wow zurück.
Ja, absolut, absolut. Und wobei ich dazu sagen muss, ne, also grenzüberschreitendes Verhalten ist nie die Schuld oder liegt in der
Ja.
Verantwortung der Person, deren Grenzen überschritten werden. Ja, das ist, die bleibt immer bei der Person, die die Grenzen übertritt. Und gleichzeitig hat man aber selbst was in der Hand, was man tun
Ja.
kann.
Voll. Voll, ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, den ich auch immer wieder spannend finde. Den habe ich selber das erste Mal gehört, in meiner eigenen Therapie. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wann das war. Ich glaube, 2 Jahre oder so, nachdem Clarissa gestorben ist. Da hat die Therapeutin das dann irgendwie so gesagt. Also, Frau Bieber, ich muss schon sagen, Sie sind außerordentlich besonders resilient. Ich habe selten an so resilienten Menschen kennengelernt. Da habe ich ja schon den Sport gemacht und war schon mit Blick, was ich machen will und so weiter. Nach so kurzer Zeit ja auch. Und ja, also was bedeutet Resilienz und was kann man tun, um die vielleicht aufzubauen? Ist es gut, sie aufzubauen oder ist sie einfach natürlich gegeben, da oder nicht? Was ist das?
Ja. Also Resilienz ist ja erstmal ein Begriff, der kommt witzigerweise aus der Verpackungsindustrie. Wusstest du das?
Na, das hat ich nicht gewusst.
Also Resilienz beschreibt eigentlich die Fähigkeit eines Materials, wenn man es eindrückt, wie schnell es wieder in seinen Ursprungszustand zurückgeht. Ja, wenn du hier diesen Schwamm zum Beispiel, ne, den drückst du irgendwie ein und dann geht er
Ja.
relativ schnell wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Aber wenn du, was weiß ich, Metall irgendwie eindrückst, geht es irgendwie nicht mehr so richtig in seinen Ursprungszustand zurück.
Ja, voll.
Also aus der Verpackungsindustrie kommt dieser Begriff eigentlich und übertragen auf unsere Psyche ist das eben unsere psychische Widerstandskraft. Und ich benutze da gerne so das Bild der Resilienzschale. Also wir haben alle irgendwie wie so eine Schale, kann man sich das vorstellen, und die ist durch mehrere Faktoren geprägt. Also einmal genetisch, dann durch alle bereits gemachten Erfahrungen. Wenn wir viele herausfordernde Erfahrungen machen, die wir meistern, die wir erfolgreich irgendwie meistern, boah, da musste ich mich anstrengen und boah, ich habe es geschafft. Ugh, war knirsch so, aber ne, ich habe es geschafft, ich habe mich angestrengt. Dann wächst unsere Schale. Und wenn wir allerdings an Herausforderungen scheitern, dann kann sie auch schrumpfen. Und dann ist sie natürlich auch tagesformabhängig. Also, ne, wie habe ich geschlafen? Wo ist mein Zyklus gerade? Wie bin ich gerade drauf? Bin ich krank? Wie ist das Wetter? Habe ich mich mit irgendjemandem gestritten? Also, die ist eben auch tagesformabhängig. Und dann haben wir in dieser Schale auch immer sowas wie Grundwasser, nenne ich das. Und dieses Grundwasser ist im Grunde sind nicht verarbeitete, sagen wir mal, Emotionen auch. Ja, da ist Trauer, die ich nicht getrauert habe, die setzt sich erstmal als Grundwasser ab. Und als dritte Komponente in diesem Bild haben wir noch Wellengang. Und das ist so das, was im Hier und Jetzt da ist. Ne? Also wenn im Hier und Jetzt irgendwie Freude ist, dann kommt eine Welle. Aber auch wenn eine aktuelle Trauerwelle irgendwie gerade da ist oder Wut oder Aufregung oder auch heute ist das und das. Ja, also angenehme, aufregende Aufregung. Das sind alles diese aktuellen Wellen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn diese drei Komponenten, wie die zusammenspielen, ne? Ist meine Schale irgendwie groß genug und da ist ein bisschen Grundwasser drin, dann ist da auch Platz, dass da irgendwie Wellengang geschehen kann. Dann kann ich auch irgendwie Aufregung halten und oder ich kann auch Trauer, ne? Eine gewisse Menge an Aktivierung, Traueraktivierung im Körper halten, ohne dass es überschwappt, sozusagen. Und das ist quasi die Resilienz, die, also je größer meine Resilienz ist, meine Resilienzschale, desto mehr kann ich mit Emotionen oder Aktivierung, Ladung irgendwie umgehen, ohne dass es überschwappt und ich in Not gerate. Und wenn aber natürlich zum Beispiel die Schale ganz schön voll ist mit Grundwasser, weil ich, ne, ganz viel Frust zurückgehalten habe, ganz viel Ärger und Wut zurückgehalten habe, was viel im Unterwerfungsimpuls geschieht, da halte ich viel davon zurück und dann kann es sein, dass meine Schale ganz schön ansteigt mit Grundwasser und dann kommt irgendwann jemand und sagt, ah, Kathi, ne? Also da hättest du jetzt ein bisschen ordentlicher arbeiten können. Oder ja, ich muss manchmal an das Buch denken, die Wut, die bleibt. Das habe ich neulich gelesen und da geht es darum, dass eine Mutter mit drei Kindern, die sitzen am Abendbrottisch und die Frage, der Vater fragt, haben wir kein Salz mehr? Und das ist im Endeffekt die Frage, die bei ihr das Fass zum Überlaufen bringt und sie dann die Familie durch Suizid verlässt. Und ne, natürlich ist das eine kleine Frage gewesen, aber es gab diese vielen Momente davor, die einfach diese Schale haben so voll werden lassen, dass es einfach nur noch einen kleinen Tropfen brauchte, der das Fass im wahrsten Sinne des Wortes zum Überlaufen irgendwie gebracht hat. Und dann ist da nicht mehr viel Platz für Wellengang zum Beispiel. Und ja, man kann dann natürlich an mehreren Stellen an der Resilienz arbeiten. Also man kann eine gute Resilienz haben, aber wenn da die Schale total voll ist, bringt einem die auch manchmal dann einfach gar nicht mehr was, ne? Dann ist es gut zu gucken, wie kann ich dieses Grundwasser auch leeren. Ich mache das meistens über Therapie und manchmal aber auch für den Moment durch Tools, ne? Die SOS-Übungen zum Beispiel können helfen da, also auch vor allem, wenn man sie regelmäßig macht. Ich mache da ja auch regelmäßig Good Night for a Good Day, mein Dienstagabendkurs, wo ich immer die Menschen per Zoom ins Bett bringe und wir ja eben immer ein bisschen Grundwasser ablassen, bevor wir schlafen gehen. Das macht den Schlaf besser und pflegt aber auch meine Resilienzschale. Ja, und da ist auch wieder diese Regelmäßigkeit. Ja, denn wir können es gar nicht verhindern, dass da Grundwasser drin bleibt. Wir haben nicht immer die Zeit oder die Gelegenheit zu trauern oder all die Gefühle, die wir so haben, immer eins zu eins in dem Augenblick auch
Nö.
auszuleben. Ja, ist einfach nicht so. Aber diese Regelmäßigkeit, um da Grundwasser abfließen zu lassen und dann natürlich auch Erfahrungen zu machen, Herausforderungen anzunehmen, die groß genug sind, also die auch ein bisschen aufregend sein müssen, ein bisschen anstrengend sein müssen. Und wenn wir die dann schaffen, dann wächst unsere Schale. Und das fördert dann eigentlich, also dann sind wir auch in der Lage, größeren Wellengang zu halten, sag ich mal, ohne dass es überschwappt und wir in Not, in Panik, in Shutdown dann irgendwie gehen oder so. Also da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben oder mehrere auch, ne?
Ja,
Aber ich
voll.
mag dieses Bild eigentlich ganz gerne,
Ja, voll.
weil man da relativ kurz und schnell einen Zugang zu bekommt.
Also so eine Art, also die Ressourcen aktivieren zu können. Ich denke gerade so
Ja,
an mein
klar.
letztes Jahr oder auch an die Geburt mit meinem Sohn, die ja sehr traumatisierend
Ja.
war. Und ich denke mir oft so, aber wenn ich da nicht da all diese Werkzeuge, die ich mir vorher regelmäßig angeeignet hätte, da schon zur Verfügung hätte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da noch immer so Resilienz. Also es kommt immer
Ja.
darauf an, eben, da wo meine Schwester gestorben ist und dann, wenn, weiß ich nicht, ein Jahr später wäre ich schwanger und hätte diese traumatisierte. Ich glaube nicht, dass sie dann noch immer so super resilient, wie sie es mich bezeichnet hat, sondern irgendwann, ja, geht es vielleicht auch nicht mehr, gell? Dann braucht es eben gewisse Pausen, Werkzeuge, die man erstmal anarbeiten oder ja, antrainieren auch kann. Um dann wieder irgendeine Krise zu durchstehen. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich dann bei dieser Geburt, habe ich genau gewusst, es hat sich beschissen angefühlt, aber ich habe genau gewusst, was zu tun ist, um da durchzukommen. Das ist Schritt, da Vertrauen zum haben in mich, mein Können, meine Erfahrung und so weiter, dass ich da wirklich gut durchkomme. Unter anderem muss man an der Stelle sagen, war ich zum Beispiel bei dir. Ich habe ja auch einen Workshop bei dir gemacht, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Nö.
Da ist um das Thema gegangen.
Ja, okay.
Ja, das hat mir auch voll geholfen. Also, ich habe ganz viele Sachen aus dem, was ich schon kannte, gemacht, aber auch aus
Ja.
dem, was andere angeboten haben,
Ja.
weil ich ja auch vernetzt war eben. Also, ich habe die ja schon gekannt.
Wahnsinn.
Das hat
Ja.
mir natürlich geholfen, weil ich wusste dann, hey, du bist Expertin, also geh
Ja.
zu dir. So,
Ja. Ja.
ja.
Stimmt, irgendwann gab es mal über Geburtstrauma
Ja,
oder
genau.
sowas, ne? Ja,
Ja.
ja, ich erinnere mich.
Und da war ich, ja.
Ja.
Voll.
Ja.
Spannend.
Ja. Ja, absolut spannend. Und es macht halt einen Unterschied. Also es geht ja gar nicht darum, wir Menschen sind da dazu ausgelegt, auch intensive Gefühle fühlen zu können und auch unangenehme. Ja, also es geht nicht darum,
Voll.
unangenehme Gefühle zu vermeiden,
Na, gar
sondern es
nicht.
geht darum, sie halten zu können und nicht
Ja,
von ihnen
voll.
überwältigt zu werden. Und
Genau.
das ist wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Resilienzschale, Grundwasser und was wir dann in der Lage sind, was für einen Wellengang wir halten können, ohne dass wir in die Überwältigung nicht mehr mit klarkommen. Und das ist Resilienz. Es geht absolut nicht darum, unangenehme Dinge zu vermeiden.
Ja,
Und ich
voll.
meine, wenn man das mal einmal spürt, also ich meine, Wir sind beide Unternehmerinnen, haben da ja auch schon unsere Ups and Downs gehabt. Und wenn man dann, also ich habe, ne, in einer meiner Krisen, habe ich hier im Wald gesessen und es, oder ich habe drinnen gesessen und in den Wald geguckt und es war ein absoluter Sturm. Und ich habe diese Bäume gesehen und hier sind relativ hohe Bäume neben mir. Also ich gucke gerade in den Wald auf die besagten Bäume, die ich damals beobachtet habe. Und da war was los in den Baumwipfeln. Also die sind hin und her gewirbelt worden, wo ich echt dachte, eieiei, ob das alles gut geht, ja? Und ich habe die Stämme gesehen, die sich bewegt haben, die geschwungen haben. Und es ist hier und da mal ein kleiner Ast irgendwie runtergekommen. Doch die Bäume sind stehen geblieben. Und in dem Augenblick habe ich, hat es so in mir resoniert, weil es auch in meiner Krise, es hat der Wind gepustet. Es war ein Sturm in mir. Die innerliche Baumkronen, die sind durch die Gegend gewirbelt worden und ich bin stehen geblieben. Und das ist ein Gefühl, also da dachte ich erstmal, oh, wie gut, 20 Jahre Therapieerfahrung. Jetzt hat sie es gelohnt, jetzt.
Ja, voll. Das habe ich mir gedacht, ja.
Also weil, und das ist auch ein steter Weg. Also, ne, du kannst, es ist kein Wochenend-Workshop, wo du deine Resilienz irgendwie maximierst. So. Und es
Ja.
ist ein kontinuierliches Dranbleiben. Ich habe, also es gibt immer wieder Punkte natürlich, wo ich meine Resilienz irgendwie spüre, aber in dieser ganz großen Krise im letzten Jahr habe ich so, also ich habe so einen Respekt vor mir bekommen, was ich halten kann. Also da, und das hat mir so ein Vertrauen in mich selbst gemacht, gegeben, weil ich weiß, also ich hab nicht mehr vor vielen Dingen Angst.
Ja, so geht's mir immer auch, ja. Das ist krass, gell? Wie
Ja.
furchtlos man. Krass, ja.
Ja, und es geht gar nicht, also ne, natürlich, ich will das nie wieder erleben. Also das war nicht angenehm, das war nicht schön. Und gleichzeitig habe ich meine Kraft gespürt, also Resilienz und im Halten können von unangenehmen Dingen, da steckt einfach unsere Kraft drin.
Ja, voll.
Und es ist ein Weg, dorthin zu kommen.
Total. Zu deinem Buch nochmal, Nervenstark verbunden. Gibt es vielleicht eine Lieblingsstelle oder Kapitel, wo du sagst, das liebst du oder magst du besonders gern?
Ja, das mit dem Unterwerfungsimpuls, das ist schon das Kapitel, was ich, also das habe ich als erstes tatsächlich geschrieben und damit habe
Ah
ich
ja.
mich ja auch bei den Verlagen beworben, weil das ist echt, also ich meine, erstens kenne ich mich damit gut aus, so aus meiner eigenen Geschichte und ich finde es auch aus Nervensystemperspektive einfach mega spannend, was da irgendwie innerlich abläuft. Und ich glaube, das ist so ein Überlebensimpuls, der total weit verbreitet ist und dafür aber ganz schön wenig bekannt ist.
Ja, war spannend. Das muss ich nochmal nachlesen.
Ja, hast du eine Lieblingspassage?
Eben, also ich habe mal etwas aufgeschrieben,
Ja.
weil es mich erinnert hat an ein Interview, das sie gegeben haben. Also ich gebe ja auch viele Interviews rund um Gewalt an Frauen. Ich habe ja schon Workshops so gemacht in der Thematik, auch eben mit Körperübungen und so. Und da hat mich eine Frau gefragt, was sind denn so meine Ideen oder was könnte man denn bei den Kindern schon machen, im Kindergarten zum Beispiel, um das zu vermeiden, dass sie irgendwie, dass Gewalt entsteht und so. Und eben, du hast das ähnlich ein bisschen so geschrieben, oh. Meine Antwort war dann so, naja, es gibt ja schon viel, was im Kindergarten auch passiert. Die war es so, dadurch, dass mein Sohn jetzt im Kindergarten ist, sind so, ja, was sind die Gefühle und so weiter. Und ich sag, aber es bringt sehr wenig, wenn man nur die Kinder, wir sollten die Eltern reinholen und für die einen regelmäßigen Workshop, was sind Gefühle, was ist Gewalt, wo
Ja.
fängt Gewalt an und so weiter und so fort, gell?
Ja.
Weil die Eltern, die Kinder sind den ganzen Tag bei den Eltern dann, oder mit ihnen zusammen und die Eltern wissen aber meistens ja nicht, was sind Gefühle, was, wie funktioniert Nervensystem. Die haben dieses Wissen nicht. Und so ein vierjähriges Jahr kann dann viel mal kurz erzählen. Ich sehe es ja bei meinem Sohn, was er mal erzählt und so weiter. Aber wenn da dann Eltern sind, die eben nicht regulieren, sich kennen und so weiter, dann hauchen die mal zu und fertig, gell? Aber vielleicht anderen Erwachsenen hauchen sie vielleicht eher zu. Nicht nur Frauen auch, sondern natürlich auch Männer-Workshops oder so in die Richtung. Das war so meine Idee. Und da schreibst du zum Beispiel ja auch dieses Thema ein anstrengendes Kind unter Anführungszeichen. wo du sagst, du arbeitest erstmal mit den Eltern oder in der Schule, weil das anstrengende Kind ist ja oft nicht irgendwie also falsch oder so, sondern es ist immer eigentlich eine gesunde Reaktion auf eine anstrengende Situation oder Umfeld und so. Und das habe ich dann, das hat bei mir natürlich voll viel
Ja.
ja, bewirkt, einfach so. Und ja, was haltest du davon oder was magst du noch was
Ja.
dazu sagen?
Ja, das ist total, also ich meine, das ist das Grundprinzip meiner Arbeit in der Praxis, ne? Ich arbeite total viel mit Kindern und ich sehe aber viel mehr die Eltern. Also auch in den Praxisstunden, ne? Also manchmal lerne ich das Kind gar nicht kennen. Also arbeite immer erstmal 1 bis 2 Stunden nur mit den Eltern. Und hör mir auch an, wie ist das Elternsystem dort? Ja, wie leben die? Und was ist die Symptomatik? Weswegen soll das Kind zu mir kommen? An welchen Stellschrauben soll da bitte gedreht werden? Also, das ist ein bisschen fies ausgedrückt, ne?
Ja.
Und dann ist es ganz häufig, dass die Eltern, die natürlich das Beste für ihr Kind wollen, ne? Das unterstelle ich allen Eltern. Und die kommen ja auch, die schicken ja ihr Kind auch, wollen das zu mir schicken, damit es dem Kind besser geht. Und viele haben aber eben gar kein Nervensystemwissen. Und eben genau dieses Wissen, dass dieses in Anführungszeichen anstrengende Verhalten des Kindes eine gesunde Reaktion ist auf das Umfeld und dass es gar keinen Sinn macht, dem Kind dieses Verhalten wegzunehmen, solange die Situation
Ja.
so ist, weil es sich dann dem schutzlos ausliefern würde. Es ist der Versuch des Kindes, mit dieser Situation einen Umgang zu finden. Und dann gucken wir ja hin, wodurch entsteht diese Situation einfach. Und manchmal ist es auch, dass Kinder eben ja von ihren Eltern lernen oder auch viele Kinder, die Symptomträger von Konflikten in der Familie sind, dass die Lebenssituation einfach so viel Stress in das Familiensystem bringt, und die Entscheidung haben die Erwachsenen getroffen, ja? Die Kinder haben nicht entschieden, dass die Eltern beide, keine Ahnung, beruflich Karriere machen wollen und großes Haus und großer Kredit, der vielleicht finanzielle Dringlichkeit mit sich bringt, dass beide eben auch Geld verdienen. Und dann gibt es eben diesen Stress zu Hause. Und für den sind aber Kinder nicht verantwortlich. Aber die Kinder zeigen dann die Symptome. Und dann macht es für mich gar keinen Sinn, mit dem Kind zu arbeiten, sondern dann arbeite ich lieber mit den Eltern zusammen und gucke, hey, was braucht ihr eigentlich gerade? Denn ich spüre euren Stress und der überträgt sich auf euer Kind zum Beispiel. Und ich frage mich, an welchen Stellen könnt ihr da vielleicht was drehen, damit die Situation für das Kind anders wird, damit es anders reagieren kann? Und dann brauchen wir dem Kind gar nicht die Freizeit zu stehlen und ihm das Gefühl zu geben, mit dir stimmt irgendwas nicht, denn mit
Ja.
dem Kind stimmt alles. Doch ihr an der Stelle, ne, euch kann ich unterstützen, an der Stelle was anders zu machen, sodass die Bedingungen für das Kind anders werden. Und das ist natürlich immer so ein schmaler Grat. Also weil da natürlich auch ganz viel Schamgrenze bei den Eltern ist. Ja, ich sag's jetzt mal, keiner will es verkackt haben für sein Kind.
Ja,
Ja,
voll.
keiner will sich schuldig fühlen, dass, okay, meine Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe, sind daran schuld, in Anführungszeichen, dass mein Kind jetzt leidet. Ne, das will niemand. Und da braucht es auch irgendwie ganz viel Achtsamkeit in der Kommunikation mit den Eltern. Denn da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Also wir alle tragen ja unsere Päckchen und selbst wenn wir viel aufgeräumt haben, wir geben immer irgendwas weiter an unsere Kinder, ja. Und das ist auch gut so, denn Kinder, also ich habe auch schon in der Praxis Menschen gehabt, die so eine ganz heile Kindheit hatten, wo denen alle Bedürfnisse von den Augen abgelesen wurden, bevor sie die selber bemerken und kommunizieren konnten. Und die Kinder haben eben gar keine Chance gehabt, eine Resilienz zu entwickeln, weil zu einer gesunden Resilienzentwicklung eben auch gehört, Frustrationstoleranz zu entwickeln und mit Frust Umgang zu finden. Ja, die Welt ist ja einfach, also Leben beinhaltet einfach auch Frust. Und den können wir ja nicht immer von unseren Kindern fernhalten. Das hätte negative Konsequenzen tatsächlich. Und da aber den Zugang zu den Eltern zu finden, dass sie im Grunde Verantwortung für ihre Entscheidungen oder für ihr Verhalten auch übernehmen können. Das ist somit der feinfühligste und schwierigste Teil manchmal in der Arbeit. Und da finde ich, ist es total wichtig, es muss diese innere Haltung einfach ganz klar sein, ne? Also, dass immer davon ausgehe, dass wir das Beste für unsere Kinder wollen. Und manchmal brauchen wir dabei Unterstützung, um das machen zu können.
Ja, eben, also das hat mich schon auch zum Denken nochmal gebracht. So. Ja, total spannend. Wenn jetzt jemand irgendwie mit dir arbeiten will oder so, du hast eben dieses Buch, das wäre eine Möglichkeit. Aber du hast ja auch noch Kurse eben und mittlerweile auch einen Mitgliederbereich, so, den du neu aufgestellt hast, ich glaube, eben letztes, dieses Jahr. Und kannst du uns da ein bisschen erklären, welche Möglichkeiten gibt es denn mit dir da zum Arbeiten?
Ja, also ich habe das so unterteilt in zwei Bereiche. Einmal den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und den Teil der, in Anführungszeichen, fachlichen Fortbildung, wobei mich Menschen darauf hingewiesen haben, dass der Mitgliederbereich, der eher so für die persönliche Weiterentwicklung gedacht ist, da vermittle ich auch Wissen. Und der Bereich der fachlichen Weiterbildung, der geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung, ne? Also, aber der Fokus ist vielleicht ein bisschen anders. Also im Mitgliederbereich, das ist so für Menschen, die sagen, boah, ich struggle da an manchen Stellen selber. Und es gibt drei verschiedene Level. Das erste Level sind nervenstarke Tools. Ne? Wir haben vorhin schon angesprochen, die Grenzen-Qigong-Übungen, die SOS-Übungen zum Runterfahren, dann gibt es Sonnenübungen zum Aktivieren, es gibt noch die somatische Achtsamkeit, da gibt es meinen Gute-Nacht-Kurs dienstags, der ist da drin. Also wirklich so der erste Schritt auf dem Weg in die Nervensystemarbeit. Gerade für Menschen, die wenig Zeit haben, aber viel Bedarf nach Selbstregulation, da wird die Koregulation noch aktiv erklärt und auch Tipps, wie man dranbleiben kann und sowas. Und wenn man da diesen Schritt gemacht hat, da sich so eine Routine entwickelt hat, dann kommt meistens die Neugierde auch, boah, wieso funktioniert das eigentlich alles? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und da kommt dann Level 2, nervenstark verstehen. Und da gibt es monatlich wechselnde Videos zu bestimmten Themen. Und da kann man, ne, so richtig dieses Nervensystemwissen dahinter lernen und Impulse bekommen. Und wer dann sagt, okay, Wissen ist cool, aber die wahre nachhaltige Veränderung, die kommt ja durchs Machen, durch die Erfahrung, durchs Verkörpern, das Embodiment. Und da ist dann Level 3, nervenstark verkörpern. Da gibt es zweimal im Monat Live-Zoom-Veranstaltungen, wo wir, da gibt es immer das Thema, was in Level, also Level 2 gibt immer das Thema vor, sozusagen. Und in Level 3 machen wir dann praktische Übungen dazu, Körperübungen. Es gibt Austauschgruppen, Kleingruppen in Zoom. Man kann sich als Buddygruppe zusammen tun. Und da, ja, richtig, so lange wie man will eigentlich, ne? Also man kann es als Jahrestraining benutzen, man kann es als Fünfjahrestraining benutzen, man kann auch einfach mal reinschnuppern in dieses Level 3. Also da ist wirklich diese Verkörperung und dieses nachhaltige Dranbleiben. Und für die fachliche Fortbildung, da habe ich den großen Nervensystemkurs. Der schließt so ein bisschen an die Inhalte aus dem Buch Nervenstark verbunden an. Also die theoretischen Inhalte, die es in dem Buch gibt, die habe ich nochmal gesondert rausgenommen und auch ein bisschen weniger kinderlastig gemacht. Also das Buch ist ja explizit, richtet sich das an Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern und auch die pädagogischen Fachkräfte bekommen viel Input, obwohl sie nicht direkt angesprochen sind. Und in dem Kurs, natürlich tauchen da auch Beispiele mit Kindern auf, aber ich habe ein bisschen mehr darauf geachtet, dass auch Menschen, die gar keinen Kinderbezug haben, da gut abgeholt werden. Und den Feedbacks nach zu urteilen, ist mir das wohl auch ganz gut gelungen.
Nee, schön.
Und dieser große Nervensystemkurs, der ist quasi der steht für sich, kann alleine gut genutzt werden und dann hat man schon echt einen super Blick durch die Nervensystembrille. Und wenn man dann weitergehen möchte und vor allem, wenn man sich für die SOS-Übungen interessiert, wieso funktionieren die eigentlich? Dann ist der große Nervensystemkurs quasi Voraussetzung und dann kann man einen Schritt weitergehen zum SOS-Basistraining. Und dort erzähle ich die neurobiologischen Hintergründe hinter jeder einzelnen Übung und wie man die abwandeln kann, wie die einzelnen Prinzipien anders umgesetzt werden können. Also wer da tiefer eintauchen möchte, da kann ich diesen Kurs total empfehlen. Und im nächsten Jahr wird es da auch nochmal das SOS-Training dann weitergeben, wer daran Interesse hat, als SOS-Anleiterin oder als SOS-Trainerin die Übungen selber in die Welt zu bringen.
Cool. Ja,
Genau,
Wahnsinn.
und wer nicht weiß, wo er anfangen soll, also ich habe so ein Quiz, wo man, ne, in dem Buch Nervenstark verbunden, spreche ich auch über die Stressampeln. Und ich finde die Stressampeln ein ganz gutes Tool, um sich, ne, wo bin ich denn eigentlich gerade mit meinem Nervensystem? Und ich habe so ein Quiz entwickelt. Den Link findest du in den Shownotes.
Genau.
Und mit dem bekommst du dann, also da kannst du so ein paar Fragen beantworten und dann bekommst du nachher eine Auswertung, wo du so eine, natürlich eine grobe Einschätzung, ne? Also es ersetzt keine therapeutische 1 zu 1 Begleitung oder irgendwas, aber einfach schon mal einen groben, wo bin ich denn eigentlich in meinem Nervensystem unterwegs und was könnte mein nächster Schritt irgendwie sein?
Ja, spannend. Wow, da echt, also Wahnsinn, was für ein Riesenschatz da entstanden ist, den du da in die letzten Jahre so entwickelt hast. Da darfst du ordentlich mal stolz sein, oder? Wahnsinn.
Ja, genau, gerade nach dem letzten Jahr kann ich das
Ja,
auch
voll.
echt sehen. Und
Ja.
mittlerweile habe ich ja auch wieder einen eigenen Podcast.
Stimmt.
Regulation First.
Und den verlinke ich natürlich auch. Also alles, was ihr braucht rund um die Kathi, findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes. Genau. Ja, wow. Dann jetzt quatschen wir eh schon über eine Stunde. Ich glaube, wir könnten noch 5 Stunden füllen, oder? Also, oh, Wahnsinn. Es war so spannend, informativ, berührend. Also alles gemeinsam.
Na, wenn zwei
Sehr
Katis
schön.
aufeinandertreffen.
Ja, gell, kann es nur schön werden. Ja, vielen lieben Dank, Kathi, für dein, ja, für deine Offenheit, fürs Gespräch, für die Erklärungen. Ja, danke.
Ja,
Danke fürs
ebenso.
Mitmachen, fürs Dabeisein. Voll schön.
Ebenso, ich danke dir auch und bis bald mal wieder.
Ja, danke schön fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüssi.
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.